Hey, schön, dass du wieder bei Rare Stories dabei bist. Heute geht's seit langem mal wieder um LHON, also um die Lebersche Hereditäre Optikusneuropathie. Und heute geht's auch um eine Geschichte, die viele von euch sicherlich sofort fühlen werden. Mein Gast ist Beke. Sie hat ihre Diagnose in einer Phase bekommen, in der das Leben eigentlich gerade richtig laut ist. Also Abitur, Zukunft, Druck und Entscheidungen, ja, das erwachsene Leben halt. Und trotzdem hat sie ihren Weg gefunden. Und wir sprechen heute darüber, wie sich LHON im Alltag bemerkbar macht, was ihr in der Schule wirklich geholfen hat und welche Gedanken im Kopf kreisen, wenn plötzlich nichts mehr planbar zu sein scheint und wie man sich Schritt für Schritt wieder Vertrauen zurückholt. Ich bin Matthias, schön, dass du da bist und liebe Beke, ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist und wie geht's dir gerade?
Ich freue mich auch sehr. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch.
Mir geht's auch richtig gut. Vor allem freue ich mich, dass wir heute drüber sprechen. Wo finde ich dich gerade an, Beke? Wo bist du zu Hause?
Ja, ich wohne zu Hause bei meinen Eltern in Ostfriesland in Emden, eine relativ kleine Stadt. Kennen, glaube ich, nicht so viele, aber sehr schön an der Nordsee.
Sehr schön, klingt sehr gut. Und man hört es auch ein bisschen raus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist mir sehr, sehr sympathisch. Liebe Beke, nimm uns doch mal zurück mit an den Anfang. Wir steigen direkt ein. Wann hast du gemerkt, dass sich etwas verändert?
Ja, also die ersten Symptome habe ich im August 2024 entwickelt. Eigentlich haben wir es durch Zufall gemerkt. Beim Saxophonspielen konnte ich die Noten nicht mehr richtig lesen. Und ich habe das erstmal ja nicht für schlimm empfunden. Dachte, ich gehe zum Augenarzt, zum Optiker oder so, bekomme eine Brille. Und ja, dann hat sich das wieder geklärt. Ich bin dann auch 2 Tage später zum Optiker gegangen. Und dann konnte festgestellt werden, dass auf meinem rechten Auge eigentlich gar kein Visus mehr messbar war. Und dann wurde ich vom Optiker auch direkt zum Augenarzt geschickt. Der hat dann aber auch erstmal nichts gefunden. Alle Untersuchungsergebnisse waren unauffällig. Und dann wollte er unbedingt, dass ich ins Krankenhaus gehe, damit so diese ganzen neurologischen Dinge ausgeschlossen werden. Und dann wurde ich in Emden im Krankenhaus stationär aufgenommen, war dort dann auch eine Woche. Die konnten aber auch nichts feststellen und haben dann gesagt, ja, der Sehnerv ist entzündet, du kriegst jetzt Cortison und dann wird das wieder gut. War ich auch erstmal zufrieden mit. Habe dann eine Woche Cortison bekommen, durfte dann auch nach einer Woche Krankenhaus wieder nach Hause, hat mich natürlich erstmal gefreut, aber ja, rechts konnte ich auf meinem Auge immer noch nichts sehen und der Augenarzt hier in Emden war damit dann auch gar nicht zufrieden und hat uns dann nach Münster in die Uniklinik geschickt. Das ist die nächste Uniklinik hier bei uns und das ist so, ja, 2,5 Stunden entfernt mit dem Auto. Und da haben die dann am Anfang auch einmal alles durchgecheckt, haben aber auch nichts Außergewöhnliches festgestellt. Und dann hat der Arzt da, der war auch richtig nett, hat immer so mit oder laut gedacht quasi im Behandlungszimmer und hat dann das erste Mal so eine seltene Augenerkrankung erwähnt und wir haben uns auch erstmal nichts dabei gedacht. Und dann hat meine Mutter aber durch Zufall sozusagen eine ganz entfernte Verwandte ausfindig gemacht, die vor vielen Jahren erblindet ist und hat dann den Kontakt zu ihr gesucht und dann meinte sie, ja, ich habe LHON, aber das ist bei mir auch gar nicht genetisch bestätigt, aber die Ärzte haben gesagt, das ist LHON und dann haben wir mit den Erkenntnissen wieder in Münster angerufen und daraufhin wurde dann auch ein Gentest gemacht, der dann ja positiv ausgefallen ist.
Okay, also jetzt ging Schlag auf Schlag, da waren ganz viele Informationen drinne. Nochmal kurz zurück, du hast gesagt, August, glaube ich, 24. Wie alt warst du damals, ja, Beke?
Genau. Da war ich gerade 18, seit einem halben Jahr.
18,
also ich bin
also
im Dezember 2005 geboren.
Ja, also heißt ja, da warst du wahrscheinlich, weiß nicht, 11., 12. Klasse schon, also in der Oberstufe auf jeden Fall, ne? Ja.
Ja, nee, ich war sogar 13. Klasse.
13. Klasse schon, ja.
Ja, okay. Gerade 13.
Also kurz vor dem Ende, ne? Ich habe es ja auch schon gesagt, das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man sich mit allem beschäftigt, außer mit so etwas, ne? Also das ist natürlich total herausfordernd. Du hast es auch so beschrieben, wie das viele andere Betroffene auch unter anderem schon in diesem Podcast beschrieben haben. Dieser plötzliche Verlust, ne? Visusverlust. Und ja. Genau, du hast uns gerade mitbekommen, dass quasi aufgrund des Wissens, dass es eine Verwandte gibt, ne, die Lohn hat, dass ihr die Diagnose bekommen habt. Das heißt, also als so dieses Thema seltene Erkrankung im Raum stand, weil Diagnose ist ja nicht gleich Diagnose, so eine seltene Erkrankung. Was hat das mit dir gemacht? Hast du dich informiert? Hast du dich oder habt ihr euch von den Ärzten aufklären lassen? Wie war so der Moment, als diese Diagnose Lohn eigentlich bestätigt wurde?
Also bestätigt oder das erste Mal Lohn im Gespräch war direkt im September, also auch relativ schnell. Bestätigt wurde es dann aber auch erst Ende November. Und dann diese Zeit zwischen ja, erstes Mal Lohn hören und dann die bestätigte Diagnose war, würde ich schon sagen, die schwierigste Zeit, weil man da auch noch nicht so direkt wusste, ja, wie der Feind sozusagen heißt.
Ja, klar.
Aber dann habe ich halt viel gegoogelt, viel gelesen und dann haben wir uns auch direkt mit dem Lohnverein in Verbindung gesetzt und dann konnte ich
Sehr
dann
schön.
mit anderen Jugendlichen austauschen und meine Mutter konnte sich auch mit anderen Müttern austauschen und das hat uns auch wirklich sehr geholfen und da haben wir dann auch eigentlich auch alle Informationen bekommen.
Ja, das war sicherlich der Lohn e.V., oder? Lohn Deutschland e.V.?
Genau, ja.
Die auch hier schon zu Gast waren. Wer jetzt zuhört und die Folge noch nicht kennt, darf sie natürlich gerne hören. Da darf ich mal Werbung in eigener Sache machen, weil wir haben den Lohn e.V. hier zweimal vorgestellt und haben mit den entsprechenden Leuten gesprochen und die genau das gesagt haben, ne? Es gibt natürlich auch ganz viele, ich sage jetzt mal, Seitenprojekte für die Angehörigen, ne? Auch für Eltern und natürlich auch für die Betroffenen selbst. Dadurch war natürlich dein Alltag total verändert und ich will nicht sagen auf den Kopf gestellt. Aber nachdem du entlassen wurdest und die Diagnose feststand, wie sehr hat sich dein Alltag verändert oder wie hat sich das in deinem Alltag gezeigt? Weil du musstest ja wahrscheinlich dich komplett neu einstellen.
Ja, der schwierigste Einschnitt sozusagen war eigentlich, dass mir dann irgendwann gesagt wurde, dass ich kein Auto mehr fahren darf, kein Fahrrad mehr fahren darf. Und das ist so, in so einer Stadt wie Emden ist Fahrrad und Auto so das Hauptverkehrsmittel. Die Busse fahren jetzt nicht so regelmäßig und das ist schon dann nicht so einfach, von A nach B zu kommen. Da muss ich aber auch sagen, hatte ich sehr gute Freunde, die mir da immer geholfen haben, die mir immer einen Fahrdienst ja, angeboten haben.
Schön.
Oder auch meine Eltern, die mich da immer unterstützt haben, dass ich dann halt trotzdem immer die Möglichkeit hatte, zur Schule zu kommen. Und was dann in der Schule natürlich auch dann irgendwann schwieriger wurde, waren so die Dinge an der Tafel zu lesen und sowas. Das hat man dann schon gemerkt. Und in meiner Freizeit spiele ich auch Fußball. Das war dann auch ja, im ersten Moment nicht mehr so möglich wie früher, da ich den Ball dann manchmal zu spät gesehen habe oder sowas. Aber das haben wir dann auch in der Mannschaft irgendwie hinbekommen, dass ich dann trotzdem weiter mitspielen konnte, dass sie meine Mitspieler halt ja, mehr mit mir reden mussten oder sowas. Das ging dann auch, aber halt alles unter erschwerten Bedingungen.
Na, absolut. Ja, vielleicht können wir auf das eine oder andere noch mal spezieller reingehen, weil genau das würde mich interessieren, weil ich natürlich auch aus den Vorgesprächen weiß, wie sehr du auch getragen und unterstützt wurdest, ne, aus den unterschiedlichen Bereichen. Und fangen wir aber mal bei den Pflichtsachen an bei der Schule. Du hast gerade gesagt, 18 Jahre Abitur, 13. Klasse. Da kann man natürlich nicht viel vom Stoff verpassen. Du hast gerade schon einiges gesagt, dass die Schrift oder die Bilder oder die Sachen an der Tafel schlecht zu sehen waren. War das so die größte Herausforderung, quasi das Tempo des Unterrichts so mitzuverfolgen? Und vielleicht kannst du da dann auch gleichzeitig sagen, was hat dir eigentlich geholfen, dran zu bleiben? Oder vielleicht auch, wer hat dir geholfen, dran zu bleiben?
Ja, also es war zunehmend dann schwieriger, dem Unterricht zu folgen, weil ich halt die Sachen an der Tafel nicht mehr lesen konnte, auch wenn ich eigentlich in jedem Fach schon ganz vorne saß. Und das Problem war halt, dass dann auch noch gar keine Hilfsmittel da waren. Das heißt, ich musste irgendwie so ohne Hilfsmittel klarkommen und ich konnte dann ja auch nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt sozusagen Pause mit der Schule, wenn man so kurz vorm Abi steht.
Na klar,
Sondern
eben.
dann haben die Lehrer so Ausnahmeregelungen quasi mir gegeben, dass ich mir Fotos von der Tafel machen konnte. Also wir haben schon in der Schule alle eigentlich immer mit Tablets gearbeitet Und dann haben die Lehrer aber gesagt, so, ihr müsst das auch alle von der Tafel abschreiben. Und entweder haben die Lehrer das dann abgeschrieben und mir geschickt, oder ich konnte mir das irgendwie abfotografieren. Also
Ah,
da haben die
okay.
Lehrer dann Ausnahmeregelungen gemacht. Und dann habe ich auch die ganzen Schulbücher irgendwann digital bekommen, dass ich die dann auch alle auf dem iPad hatte. Weil das, also lesen ging dann halt auch irgendwann nicht mehr. Und dann hatte ich die ganzen Schulbücher digital, konnte das also auch alles über das iPad machen und mir dann entsprechend großziehen. Und dann war eine ganz lange Zeit mein iPad eigentlich mein großes Hilfsmittel. Also da habe ich mir dann alles abfotografiert, dann entsprechend großgezogen oder mir irgendwie vorlesen lassen. Und ja, geholfen vor allem, das da nicht aufzugeben, ja, war meine Familie, die sich auch dann um die ganze Bürokratie gekümmert hat, da irgendwie bestimmte Sachen beantragt hat, die Hilfsmittel organisiert hat, dass ich mich wirklich komplett auf die Schule konzentrieren konnte und
Ja.
dann auch die Schule so weiter durchziehen konnte. Und die Schule hat mir da aber auch sehr viel geholfen. Also die Schulleitung war da wirklich sehr zuvorkommend und wir haben einen Beratungslehrer an der Schule. Zu dem bin ich dann auch ein paar Mal hingegangen. Der konnte mir dann auch zum Teil Tipps geben, wie ich mit der Diagnose umgehen soll und sowas. Und hat mir dann auch geholfen, offen mit der Diagnose umzugehen. Das war am Anfang auch ein bisschen schwierig, weil ich halt, ich sage jetzt mal, keine Schwäche zeigen wollte und nicht unbedingt Hilfe von
Na
anderen
klar.
annehmen wollte.
Ja.
Und dann habe ich mich aber irgendwann ja vor die entsprechenden Kurse gestellt und das auch offen kommuniziert, was sozusagen mein Problem ist, und habe versucht, die Krankheit so ein bisschen zu erklären.
Beke, du hast gerade über Hilfsmittel gesprochen. Kannst du uns da nochmal abholen, was das genau bedeutet? Also Hilfsmittel war auch schon ein Thema hier im Lohncast. Wie wichtig waren sie für dich genau?
Ja, so an Hilfsmitteln habe ich einen Laptop bekommen, so eine Tafelkamera, und vor allem die beiden Sachen waren auch für die Schule sehr wichtig und auch für die Abi-Prüfungen dann. Und vorher, als ich meine eigenen Hilfsmittel nicht hatte, hatte ich einen Laptop halt, wie schon gesagt, von der Schule und auch eine Tafelkamera dann von der Hilfsmittelfirma ausgeliehen. Die hatten die noch über, das war zwar ein älteres Modell, aber hat alles noch funktioniert. Und das hat mir auch schon sehr geholfen, dass ich dann halt früh die Hilfsmittel hatte. Und das war dann auch von der Schule sehr gut organisiert, weil die dann mir den Laptop zurechtgemacht haben, also dass da so quasi alle Daten runter sind, dass ich den frei nutzen kann. Und dann wurde auch der Stundenplan quasi so angepasst, dass ich immer in einem Raum Unterricht hatte. Das heißt, ich bin morgens in den Raum, konnte meine Hilfsmittel da aufbauen, und dann sind alle Lehrer und alle Schüler quasi immer zu mir gekommen, und ich hatte dann ja 6 oder 8 Stunden, je nachdem, was für ein Tag war, quasi in dem gleichen Raum. Und dann auch nach dem Unterricht konnte ich die Hilfsmittel dann immer an der Schule lassen. Das heißt, ich musste auch, Hilfsmittel sind ja auch relativ teuer, musste ich nicht immer hin und her schleppen, weil zu Hause habe ich die dann im regulären Schulalltag gar nicht so gebraucht. Da hatte ich mein iPad. Zu Hause habe ich dann die Hilfsmittel nur in der Abi-Vorbereitung gebraucht. Und da habe ich die halt dann immer mit ja, zur Schule genommen und mit zurückgenommen. Aber da ist man ja eh nur für die Abi-Prüfungen zur Schule gegangen, und da hatte ich dann noch meine eigenen Hilfsmittel. Und ja, vor allem diese Tafelkamera hat mir echt geholfen. Da muss man aber auch sagen, das braucht ein bisschen Geduld, sich damit dann vernünftig zu beschäftigen. Und man muss ein bisschen ja, gucken, dass man irgendwann so seine eigenen Techniken hat, wie man damit am besten umgeht. Und auch so ein bisschen neu lernen, quasi unter der Kamera zu schreiben. Das war am Anfang auch manchmal ein bisschen schwierig. Meine Schrift wurde dadurch auch ein bisschen unleserlicher. Aber die Lehrer wussten, dass es eine Herausforderung ist. Und ja, war dann nicht so schlimm, wenn ich mal ein bisschen ja, geschmiert habe beim Schreiben oder so. Die konnten meine Schrift trotzdem noch lesen. Das war dann nicht so das Problem. Aber was vor allem echt geholfen hat, dass ich die Hilfsmittel schon vorher quasi ausleihen konnte und auch, dass die Schule dann den Stundenplan so angepasst hat, dass ich einen Raum für mich hatte. Und man muss auch sagen, das ist eine große Schule, also es ist das größte Gymnasium in der Stadt, und wir haben, ich glaube, so 1500 Schüler. Und dann war das echt ja auch eine Leistung für die Schule, dass die quasi einen Raum dauerhaft für mich blockiert haben. Und also das hat echt einen großen Unterschied gemacht, dass ich nicht immer die Hilfsmittel neu auf- und abbauen musste, weil das auch immer so 5 bis 10 Minuten gedauert hat, und das hätte mir halt auch immer 5 bis 10 Minuten vom Unterricht gekostet. Also das war echt sehr hilfreich.
Total hilfreich. Also viel Organisatorisches auf der Seite der Schule und auch viel Unterstützung bezüglich der Hilfsmittel. Was war so dein To-Go-Hilfsmittel zu Hause? Ist das das Smartphone oder was hast du zu Hause oder im anderen Alltag, im Freizeitalltag verwendet?
Ja, also im Alltag und zu Hause vor allem Smartphone und auch iPad. Also ich habe auch ein Apple iPhone. Das hat auch alles immer sehr gut funktioniert und da habe ich dann auch schnell Tipps bekommen von anderen, was für Hilfsmittel man da am besten nutzen kann, dass man sich dann irgendwie, wenn man einkaufen ist, irgendwas größer macht oder so. Also das Handy ist wirklich echt wichtig und auch zu Hause so das iPad. Manchmal ist es auch einfacher, wenn man irgendwie einen Brief von der Post hat oder so, sich das einmal abzufotografieren, als dann ein Hilfsmittel, also die Kamera irgendwie auszupacken oder sowas.
Ah
Das
ja.
ja, dauert manchmal eigentlich zu lange, um einfach nur einen Brief zu lesen. Oder man fragt halt mal irgendwie andere Leute oder so, wenn man mit Freunden unterwegs ist, dann haben die eigentlich immer alles geregelt. Also da hatte ich dann immer wenig mit zu tun. Die haben auch relativ schnell verstanden, wo ich Schwierigkeiten habe und wo nicht. Das war dann auch immer gut, weil die mich dann immer so unterstützen konnte, wo ich die Schwierigkeiten hatte. Und dann, ja, wurde auch irgendwann, haben wir angefangen, so ein bisschen darüber zu scherzen. Also das habe ich dann auch mit angefangen und ja, mittlerweile lachen wir eigentlich auch mehr darüber, als dass wir traurig sind.
Ja, Humor hilft natürlich immer, ne? Genau. Darf ich fragen, wie das auch aufgenommen wurde? Weil das, was du gerade beschrieben hast, das darf ich erzählen, hast du mir auch im Vorfeld oder deine Mama auch erzählt, mit der ich auch schon mal sprechen konnte, dass sie das auch so wahrgenommen hat, ne? Dass du in der Schule richtig gut unterstützt wurdest, dass natürlich sie auch, ne, als Teil der Familie ganz viel dazu beigetragen hat, aber auch viele Lehrerinnen und Lehrer das gemacht haben. Und du hast gerade von deinem Beratungslehrer gesprochen. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo man sehr schnell erwachsen sein muss, ne? Nehme ich an, also auch als Frage gleich an dich selbst. Man muss sich ja selbst damit auseinandersetzen, aber dann muss man das auch einmal sagen. Du meinst, du wolltest eigentlich keine Schwäche zeigen. Lohn ist ja auch etwas, was man nicht direkt sehen kann, ne? Man sieht einem das ja nicht an, ne? Dass jetzt eine Augenerkrankung vorherrscht. Dann auch die Frage, was hat das mit dir gemacht, wie du gesagt hast, sich zu outen? Und dann auch, wie waren so die Reaktionen von den entsprechenden Kursen?
Also es war schon zum Teil ein schwieriger Schritt, sich dann so vorne hinzustellen und sagen, dass man jetzt quasi nicht mehr so selbstständig leben kann wie vorher. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt mit der Diagnose unselbstständig lebe, aber vor allem am Anfang braucht man halt in manchen Sachen mehr Hilfe als vorher, weil man sich halt an die ganzen neuen Umstände gewöhnen muss. Und zum Teil waren die Leute auch sehr interessiert, was vielleicht auch zum Teil daran lag, dass wir in Bio zum Beispiel auch gerade das Thema hatten, was so mit Lohn zusammenhängt, was da quasi so im Körper falsch läuft. Und das
Okay.
passte dann halt auch sehr gut. Zum Teil war es aber auch so, dass die das nicht so direkt aufgenommen haben und manchmal auch blöde Kommentare von Mitschülern kamen, warum ich denn jetzt mir das von der Tafel abfotografieren darf oder warum ich jetzt, als ich dann irgendwann Hilfsmittel hatte, warum ich denn jetzt mit dem Laptop in den Klausuren sitzen darf oder sowas. Also
Ja,
da
klar.
dachten die, dass ich mir so die Vorteile quasi daraus nehme, auch wenn es eigentlich ja eher Nachteile waren, weil ich halt trotzdem die Texte da irgendwie lesen musste und genauso, also in der Bearbeitungszeit im Unterricht hatte ich ja dann auch nicht mehr Zeit als die anderen, auch wenn ich eigentlich mehr Zeit bräuchte, weil ich halt fürs Lesen dann immer länger gebraucht habe als die anderen.
Okay, ja, gut, das ist natürlich sehr erklärungsbedürftig, ne? Du hast gerade gesagt, natürlich, man muss sich neu einleben, neu einstellen. Man muss ja auch erstmal, abgesehen von dem Krankheitsverständnis, ne, dass man sich mit der eigenen Erkrankung dann auseinandersetzt, natürlich wieder versuchen, in den Schulalltag reinzukommen. Gab es da so einen Moment, wo du dann auch gemerkt hast, okay, ich brauche wahrscheinlich manchmal länger, ich brauche verschiedene Hilfsmittel, du hast ja schon einige angesprochen, aber okay, das kann ich ab hier trotzdem schaffen. Das war jetzt irgendwie der Moment, wo du sagen kannst, volle Kraft voraus, ich schaffe das. Gab es diesen Moment oder war das vielleicht ein langsamer, schleichender Prozess?
Also, ich habe das von Anfang an eigentlich alles so ein bisschen mehr auf die leichte Schulter genommen. Jetzt vor
Aha.
allem, wenn ich das so Revue passieren lasse, denke ich manchmal auch, okay, irgendwie ist das ja schon gar nicht so einfach gewesen, was da dann alles noch ja, gemacht werden musste, dass ich dann so mein Abi machen konnte. Aber so der, ja, der richtige Moment, wo ich dann dachte, okay, ich glaube, das ist jetzt alles nicht umsonst, was ich mache, war ja, im Februar letzten Jahres war das. Da habe ich eine E-Mail von unserem Schulleiter bekommen, dass es quasi einen BK-Erlass gibt, also so wurde der nach Schule genannt, dass es so eine besondere Regelung gibt, wie ich meine Abi-Prüfungen ablegen kann. Und dann wurde vom Kultusministerium ein Erlass geschrieben und dadurch konnte ich dann meine Abi-Prüfungen komplett mündlich machen. Also normalerweise ist es ja so, dass man vier schriftliche Fächer hat und eine mündliche
Ja,
Prüfung.
stimmt. Ich erinnere mich,
Und
ja.
ja, dann hatte ich halt ja, fünf mündliche Prüfungen und die waren dann so auf Universitätsniveau. Also man kann es sich so vorstellen wie so eine Prüfung, wie so eine mündliche Prüfung an der Uni.
Wie so eine Verteidigung
Und
wahrscheinlich, ne? Bei der von irgendeiner Arbeit, ja.
ja, genau. Und ja, das war dann, also ich weiß noch, da waren wir gerade in München und sind dann noch durch die Stadt gelaufen und dann in irgendeinem Geschäft habe ich mich dann auf ein Sofa gesetzt, weil ich gesehen habe, dass ich eine E-Mail bekommen habe und dann habe ich mich auch sehr gefreut, dass es dann alles so durchgegangen ist und dann ja, bin ich auch mit sehr viel Freude dann wieder zur Schule gegangen, weil ich wusste, okay, jetzt hat das Kämpfen wirklich ein Ende und jetzt ist ein Ziel in Sicht. Und dann, was nochmal so ein bisschen das alles verstärkt hat, weil ich dann meine eigenen Hilfsmittel wirklich bekommen habe. Also ich hatte ab Ende Januar ungefähr Hilfsmittel ausgeliehen. Da war eine Hilfsmittelfirma in der Schule und die konnten mir dann eine Kamera erstmal zur Verfügung stellen. Und die Schule hat mir dann einen entsprechenden Laptop dafür zur Verfügung gestellt. Und dann in den Osterferien im März habe ich dann meine eigenen Hilfsmittel bekommen. Und das war dann auch nochmal so ein Moment, wo ich dann auch wirklich Lust hatte, fürs Abi zu lernen und wo ich dann auch wusste, okay, irgendwie im Sommer ist alles gut, da habe ich mein Abi dann hoffentlich in der Tasche und habe einen vernünftigen Schulabschluss.
Und so ist es ja auch gekommen, ne?
Ja.
Sehr gut. Also Glückwunsch. Das kann man ja wirklich sagen. Ihr seid den Weg ja alle gemeinsam gegangen, ne? Also das ist ja auch vielleicht auch bei dem einen oder anderen gar nicht so selbstverständlich, so eine großartige Unterstützung zu bekommen. Und ich glaube, sowas lebt ja auch von so einer Art Unterstützung. Nun, ja, Abitur in der Tasche, gut und schön, aber dennoch ist man ja, fängt man ja an im Erwachsenenleben. Kannst du sagen oder auch bestätigen, ja, die Diagnose hat auch was mit deinem Selbstbild gemacht? Also musstest du dich quasi auch neu kennenlernen, auch so über die Abiturphase hinaus?
Ich würde schon sagen, dass ich mich so ein bisschen neu kennenlernen musste, aber im Nachhinein würde ich sagen, dass es alles sogar eher im positiven Sinne war,
Aha.
weil ich ja eher die positiven Seiten von mir kennengelernt habe. Also ich bin durch eine schwere Zeit gegangen und habe das aber trotzdem alles geschafft. Klar, durch viel Unterstützung von Schule und Familie.
Ja.
Aber trotzdem, ja, würde ich sagen, dass ja, ich und auch meine Familie dadurch stärker geworden ist und wir auch noch mal näher zusammengewachsen sind.
Und das sind so die positiven Sachen. Also du hast ja gerade gesagt, das hat ja eher mehr Positives hervorgebracht. Oder hast du auch vielleicht andere Stärken an dir erkannt? Weil du sagst es natürlich auch so ganz, ganz lässig, ja. Das habe ich irgendwie gut gemeistert. Du hast bestimmt die eine oder andere Stärke noch an dir entdeckt, die in dir geschlummert hat, die sich wahrscheinlich durch diese Diagnose erst gezeigt hat.
Vor allem so Durchhaltevermögen, also auch Durchhaltevermögen, wenn man jetzt nicht wirklich weiß, wie es am Ende ausgeht. Und dann, ja, das einfach durchzuziehen und auch was durchzuziehen, wenn man nicht weiß, ob es am Ende alles wirklich so verläuft, wie man sich das vorstellt. Also klar kann man das, wenn man für ein Abi lernt, jetzt nie so wirklich vorhersagen, was da am Ende für Ergebnisse rauskommen und ob man am
Das
Ende
stimmt
zufrieden ist, aber
allerdings, richtig, ja.
so, dass man einfach auch mal anpacken muss und ja, sich die Steine, die das Leben einem in den Weg legt, ja, beseitigen kann und beseitigen muss in manchen Situationen. Und dass dann auch, wenn man
Ja.
wirklich das richtige Mindset hat, kann man das auch alles schaffen und dann kann man eigentlich alles schaffen, was man will.
Das ist ein totales, also ein total tolles Statement. Schön, dass du das auch sagst, ne, als Betroffene. Und ich überlege gerade, wie geht der Spruch? Wenn du Steine in den Weg bekommst oder gelegt bekommst, bau daraus eine Straße oder so. So ähnlich geht der Spruch. Ich glaube, das ist das, was du auch definitiv gezeigt hast. Das ist irgendwie ein ganz, ganz tolles und positives Beispiel. Und ich weiß, als ich mit deiner Mutter gesprochen habe, meinte sie, Mensch, Beke plant sogar ein freiwilliges soziales Jahr. Und du hast mir auch erzählt, du bist mittendrin. Warum war dir das wichtig, auch so ein freiwilliges soziales Jahr zu machen? Und wie ist es jetzt auf eine andere Art und Weise aktiv zu sein, nicht mehr im Abiturstress?
Ja, also man muss dazu sagen, ich mache das FSJ an der Schule, wo ich auch Abi gemacht habe. Es hat sich eigentlich so ein bisschen durch Zufall ergeben, dass die Schule noch eine FSJler gesucht hat. Ich war vorher immer schon sehr aktiv in der Schule. Ich war oft Klassensprecherin, ich war in der Oberstufe Jahrgangssprecherin und auch in der Schülervertretung aktiv. Und ich habe auch das immer, also ich war immer gerne in der Schule und bin auch immer gerne zur Schule gegangen.
Ja.
Und deswegen fand ich das dann auch schön, dass die Schule da so eine Stelle quasi angeboten hat.
Das heißt, du warst da in der Schule schon sehr verbunden, ja?
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kann ich halt der Schule auch noch so ein bisschen was zurückgeben, was sie letztes Jahr für mich gemacht haben. Und vor allem ist es auch echt eine gute Berufserfahrung. Ich habe auch überlegt, Lehramt zu studieren. Und da war es für mich dann auch wichtig, quasi mit Diagnose Lohn nochmal zu gucken, ob Lehramt wirklich das Richtige für mich ist und ob ich das im Endeffekt wirklich will. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass Lehramt nicht das Richtige ist. Es liegt aber nicht an Lohn, sondern an anderen Faktoren, die mich persönlich quasi betreffen, aber nicht die Krankheit Lohn betreffen.
Ja.
Und es ist auch echt ein schönes Ding, so ein bisschen so ein Jahr Auszeit zu nehmen von der Schule. Vor allem nach so einem ganzen Abi-Stress bist du halt ganz anders aktiv. Also du gehst dann zur Schule und arbeitest da ein bisschen für dich oder mit schönen Kollegen zusammen. Und dann kommst du nach Hause und bist fertig und hast jetzt nicht mehr diesen Stress, dass du für irgendwelche Klausuren lernen musst oder irgendwas. Und das ist auch echt schön, dass du deine Freizeit so einteilen kannst und so nutzen kannst, wie du es möchtest.
Ja, absolut. Das heißt, wie kann man sich deinen Alltag jetzt vorstellen? Wie sieht der aus, wenn du vom Alltag sprechen kannst? Aber so der typische Tag, Beke, wie sieht der gerade aus?
Ja, also ich gehe morgens zur Schule, meistens so ungefähr gegen 8.
Zur Arbeit.
Und dann
zur Schule, zur Arbeit.
Zur Arbeit, genau.
Nee, genau, zur Schule dachte und ich mir so, zur Schule? Aber ja, es ist ein anderer Kontext, ne, genau.
Ich gehe zur Arbeit. Und dann ist es eigentlich in der Schule immer relativ vielfältig. Also da gibt es verschiedene Aufgaben für mich. Und wir haben in der Schule auch verschiedene Schulbands. Da helfe ich vor allem auch mit. Und dann habe ich so bestimmte Aufgaben, die ich jede Woche oder jeden Tag dann zu erledigen habe. Zum Beispiel den Spielraum beaufsichtigen. Also in der Schule so einen Raum, da kannst du Billard spielen, Tischkicker spielen. Und dann können die Schüler in der Mittagspause vorbeikommen und sich dann Spiele ausleihen oder Hausaufgabenbetreuung.
Aha.
Dann können, also das ist in der Bibliothek findet das statt, da können die Schüler dann einfach nachmittags ihre Hausaufgaben erledigen und das betreue ich zum Beispiel auch. Und dann komme ich nachmittags nach Hause, meistens so gegen 15 Uhr. Und ja, dann ist es auch immer nachmittags unterschiedlich, je nachdem, was für ein Wochentag dann ist. Habe ich noch Training oder so? Oder
das heißt, du spielst noch Fußball?
Ich spiele noch Fußball und ich laufe jetzt auch noch. Also ich bin jetzt mit dem Laufen angefangen.
Also noch aktiver als vorher, ja?
Ja.
Sehr gut, okay.
Und ich spiele noch Saxophon und Bass. Und das mache ich dann auch noch in meiner Freizeit.
Die Liste wird immer länger. Also das heißt, du bist sogar, kann man sagen, aktiver als vorher. Würdest du das auch als einen positiven Effekt beschreiben nach deiner Zeit jetzt?
Ja, schon. Also ich habe auch gemerkt, dass man mehr am Hier und Jetzt leben muss und dass man nicht immer so Sachen vor sich herschieben muss. Also ich wollte schon immer gerne einen Halbmarathon laufen. Jetzt habe ich mich für einen Halbmarathon angemeldet, weil ich die Diagnose auch gemerkt habe, warum sollte man warten, wenn man das nicht auch jetzt machen kann?
Ja, das stimmt allerdings. Ja, das heißt, also gibt's da konkrete Pläne? Welchen willst du laufen?
Ich habe mich mit einer Freundin für einen Halbmarathon in Bremen angemeldet. Im September ist der. Und ja, da starten jetzt auch die Vorbereitungen.
Ja, da drücken wir natürlich die Daumen. Da sind wir sehr gespannt. Also klingt
Dankeschön.
nach einem sehr spannenden Alltag und natürlich auch sehr aktiv, haben wir gerade schon gesagt. Wenn du jetzt auf Menschen triffst, jetzt außerhalb deiner Arbeit, der Schule oder auch ja deinem Inner Circle, sag ich mal, Freunden und Familie, wie reagieren andere Menschen denn in deinem Umfeld, wenn du über Lohn sprichst oder wenn das Thema zur Sprache kommt? Und gibt es da vielleicht auch etwas, was du dir manchmal von denen ja wünschen würdest?
Ja, also erstmal merkt man schon, dass Lohn zu den seltenen Erkrankungen gehört, weil viele einfach gar keine Ahnung haben, was das überhaupt ist. Das war auch in der Schule am Anfang so, als wir die Schulleitung informiert haben, dass ich quasi krank bin oder dass was mit mir nicht stimmt, hatten die auch erstmal viele Fragezeichen im Gesicht, weil die das vorher noch nie gehört haben und dass es ja im näheren Umfeld auch immer wieder kommt man trifft man auf so eine Situation, dass die einen dann verwirrt angucken, wenn man das irgendwie anspricht. Und manchmal umgehe ich das schon so ein bisschen und sage, ja, ich habe ja eine seltene Augenerkrankung, weil das dann, wenn man Lohn nennt, schon zu noch mehr Verwirrung führt. Und vor allem, wenn man dann Lebesche hereditäre Optikusneuropathie sagt, dann schalten alle sofort ab.
Dann ist ganz vorbei, ne? Genau. Ist auch ein
Ja.
Zungenbrecher noch schlechthin, ne?
Ja.
Dazu, genau.
Da sagen dann auch manchmal, oh, wie lange hast du denn geübt, um dieses Wort zu sagen? Also,
Ja.
ja, das ist manchmal schon ein bisschen schade eigentlich, dass die Leute da nicht so aufgeklärt sind. Aber was ich auch sagen muss, dass wenn ich dann mit Leuten drüber rede und auch so meine Freunde oder sowas, die haben auch von Anfang an dann immer interessiert gefragt und auch nach jedem Arztbesuch mich dann irgendwie gefragt und hatten dann auch wirklich Lust, das so ein bisschen zu verstehen und ja, frage mich auch zum Teil heute noch immer, ob es irgendwelche neuen Forschungskenntnisse gibt oder sowas, weil die sich da auch wirklich dann für interessieren mittlerweile.
Okay, ja, wahres Interesse ist natürlich auch super hilfreich, ne? Ja, und wenn du auch direkt an das Thema so Disease Awareness denkst, ich weiß gar nicht, ob es eine gute deutsche Übersetzung dafür gibt, aber so natürlich auch für Krankheiten einzustehen und sie bekannter zu machen, weil wir sprechen nach wie vor über eine seltene Augenerkrankung. Was denkst du persönlich, was sollten Menschen über Lohn unbedingt verstehen oder auch wissen, was vielleicht oft unterschätzt wird?
Also vor allem finde ich, dass man wissen muss, dass Lohn viele Gesichter hat und dass es nicht dieses eine typische Krankheitsbild gibt. Also es ist halt einfach furchtbar unterschiedlich, wie die Leute erkranken und auch in welchem Alter die Leute erkranken. Klar gibt es so diesen Standardverlauf und diesen Standardpatienten, der dann in so ein bestimmtes Schema vielleicht passt. Aber ansonsten ist es halt super individuell und man kann nicht so von einem normalen Krankheitsverlauf sprechen. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel nur 2% sieht oder sowas, ist es nicht so, dass man gegen irgendwelche Türen oder Wände läuft und sich auch im bestimmten Umfeld noch gut auskennt oder gut zurechtfindet. Also das war auch so dann in der Schule zum Beispiel. Ich bin da vorher schon dann immer zur Schule gegangen und dann wusste ich natürlich, wo bestimmte Räume sind oder so. Und dann konnte ich halt trotzdem ganz normal durch die Schule laufen, ohne dass ich dann irgendwie gegen eine Glastür laufe oder
Ja.
gegen irgendwelche Wände und Türen laufe. Und das war dann für einige auch immer unverständlich, weil die sich das auch einfach nicht vorstellen können, wie man sieht mit so wenig Sehkraft.
Ja, klar. Ich meine, woher sollen sie es auch wissen, ne? Aber das ist natürlich dann noch super, dass man, ich meine, jeder muss ja die Erfahrungen dann auch selbst machen. Auch du musstest dich ja daran gewöhnen, so wie du es gerade auch gesagt hast. Ja, genau. Das heißt, wenn ich jetzt mal zum Schluss kommen würde, was würdest du jetzt vielleicht auch Personen raten, die hier zuhören, vielleicht auch das allererste Mal zuhören, die eventuell auch vielleicht gerade frisch eine Lohndiagnose bekommen haben und alles noch sehr vage ist, wie es weitergehen soll? Hast du, ich will nicht sagen einen Tipp, aber irgendeine Message, weil was ich auch rausgehört habe, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du auch über die Patientenorganisation auch schon Kontakt zu anderen Betroffenen hast oder hattest, vielleicht noch hast. Wie sehr hat dir das geholfen? Und ja, was würdest du vielleicht zu einer Person sagen, die das jetzt hier gerade hört und noch ganz am Anfang steht?
Also besonders wichtig ist auf jeden Fall, dass man den Kopf nicht in den Sand steckt, auch wenn es am Anfang schwierig ist und auch erstmal diesen ganzen Weg zu gehen, quasi von ersten Symptomen bis zur endgültigen Diagnose. Also der ist ja bei fast allen immer relativ lang. Da war mein
Stimmt,
Weg
ja.
ja noch vergleichsweise kurz, in 3 Monaten ungefähr. Also da auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Und was wirklich unfassbar wichtig ist, ist der Austausch mit anderen Betroffenen, also zum Beispiel aus dem Lohnverein. Da habe ich auch immer noch mit sehr vielen Kontakt. Da waren wir jetzt auch im September dann beim Jahrestreffen. Und jetzt wird aktuell auch noch ein Jugendtreffen wahrscheinlich geplant. Oder auch zum Beispiel jetzt im Februar beim Rare Disease Day kommen auch wieder ganz viele aus dem Verein, die man dann trifft und da dann auch wieder mit anderen im Austausch zu kommen, die dann irgendwelche Tipps haben oder sowas, wie man bestimmte Situationen bewältigen kann. Das hilft auf jeden Fall mal sehr gut, weil da auch viele sind, die auch schon im Berufssinn eine Ausbildung gemacht haben oder sowas, die dann auch wissen, wie das funktioniert, oder auch Leute, die dann irgendwelche Tipps haben, wenn es um Studienwahl geht oder so, oder wie man in der Uni damit umgeht. Also da hat eigentlich jeder immer so einen Rat, was man noch irgendwie machen kann, um sich das Leben irgendwie so leicht wie möglich zu machen.
Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in deine doch sehr aufregende Zeit, aber sehr positive Zeit. Und toll, dass ich heute mit dir über diese besondere Zeit mit dir sprechen durfte.
Sehr gerne, hat mich auch gefreut.
Ihr habt Rare Stories gehört und Beke gehört, wie sie mit Lohn das Abitur geschafft hat und zu einem aktiveren Menschen wurde. Beke, wir drücken dir ganz doll die Daumen für den Halbmarathon in Bremen und sag uns gerne Bescheid, wie es gelaufen ist. Und ihr dürft gerne nächsten Monat das nächste Mal wieder mit dabei sein, wenn es heißt Rare Stories, der Podcast über die seltenen Erkrankungen. We'll be right back.